Alles sofort und überall. Wie die Digitalisierung die Medienwelt verändert. Eine Sendung von Brigitte Betz.
Ein großzügiger Bürobereich in Berlin-Mitte. Die Atmosphäre unaufgeregt leger, mit offener Küche und dem selbstverständlichen Herumstromern eines kleinen Hundes. So stellt sich der Laie die kreative Szene in digitalen Zeiten vor.
100,6 Motor FM aktuell.
Motor Entertainment ist eine Firmengruppe für unterschiedliche, aber verwandte Aktivitäten. Neben dem Radio Motor FM, das auf UKW und digital sendet, gibt es einen Videoclipsender über DVB-T, DVB-H und im Internet, ein Online-Portal für alternative Musikkultur, ein eigenes Musiklabel, eine Künstlervermittlung und eine Konzertagentur. Die Zielgruppe? Alle, denen Formatradio zu seicht ist und die unter Musik nicht das Beste aus den 70er, 80er und 90er Jahren verstehen. Geleitet wird Motor Entertainment von Tim Renner.
Wir haben hier viele Geschäftsmodelle und sicher das gehört auch zur Digitalisierung. Anders als früher, wo man so schön sagen konnte, irgendwie das ist mein Kerngeschäft, darauf fokussiere ich mich, gehört Digitalisierung vor allen Dingen in der Umbruchphase, in der wir immer noch drin sind, gehört zur Digitalisierung viele, viele Bälle auf einmal in der Luft zu halten. Also was wir beim Motor versuchen, ist gesamtheitlich mit Künstlern zu arbeiten und ihnen gesamtheitlich ein Dienstleister zu sein, also die Rechte beim Künstler zu belassen und eben halt eher in ihnen vielen, vielen Punkten zu unterstützen. Und das geht von der Kommunikation und dem Markenaufbau, den wir in der Beteiligung mit einer Radiogesellschaft, dem Motor FM, gemacht haben, bis hin eben halt zur Stützung von Touren und eben halt Promotion-Dienstleistungen, die wir ihnen anbieten und Management-Tätigkeiten, die wir ihnen anbieten. Auch wir bringen noch CDs raus, wenn sich kein anderer findet, der das dankenswerterweise für uns übernimmt. Also auch wir beschäftigen uns noch mit dem alten analogen Modell. Es ist ein sowohl als auch und das ist natürlich anstrengend.
Willkommen in der digitalen Welt, in der, so sieht es jedenfalls bislang aus, die Gewissheiten der bisherigen Medienproduzenten gehörig über den Haufen geworfen werden. Tim Renner hat jahrelange Erfahrung im Musikgeschäft. Als einer der jüngsten Manager der Branche war er Deutschlandchef des Plattenkonzerns Universal Music, den er aus Protest gegen den Sparkurs der amerikanischen Zentrale 2004 verließ. Er erlebte hautnah den Einbruch bei den Gewinnmargen der Musikindustrie mit, der durch Raubkopien und eine fehlende Internetstrategie der Konzerngewaltigen verursacht wurde. Die Musikwirtschaft gilt als erstes Opfer der Digitalisierung. Trotzdem oder gerade deswegen hat Tim Renner mit seinem Bruder, dem Medienjournalisten Kai Hinrich Renner, ein programmatisches Buch geschrieben. Digital ist besser.
Die Chancen der Digitalisierung bestehen in einer gewaltigen Demokratisierung. Plötzlich kann jeder mit Kunst, Kultur, Information gestaltend umgehen und das sehr, sehr einfach. Produktionsmittel, wenn Sie sich überlegen, was hat es gekostet, früher eine Platte aufzunehmen, das war ohne eine Plattenfirma oder einen sehr reichen Vater einfach unmöglich. Und heutzutage kann das jeder, der einen Computer und ein bisschen Equipment besitzt, also quasi für 2.000, 3.000 Euro hinbekommen, wenn es sich ein bisschen Mühe gibt. Wie schwierig war es früher, etwas zu schreiben und das dann zu verbreiten, weil ich es ja drucken musste. Nahezu unmöglich für eine Privatperson. Total undenkbar war eben das Selbstproduzieren von Filmen und selbst dort kommen immer mehr Schritte, dass man eben halt hier selbst kreativ werden kann. Das heißt, jeder kann mitmachen, jeder kann sich einbringen, jeder kann mit kommunizieren, jeder kann seine Produkte nachher auch distribuieren. Und damit fällt ganz viel Macht von großen, alten, gestandenen Systemen weg.
Digital ist besser, digital ist besser, digital ist besser.
Digital ist besser, für Privatpersonen vielleicht. Für Zeitungsverleger gilt dies nur bedingt. Nach der Internet-Euphorie Ende der 90er Jahre kam bald der Kater. Als die Anzeigenerlöse 2001 einbrachen, das Rubrikengeschäft aus dem Gedruckten ins Internet abwanderte und die Abonnementszahlen zurückgingen. Das Netz konnte die Einbrüche in Print nicht ausgleichen, im Gegenteil. Die Internetportale der Zeitungen kosten, bis auf ganz wenige Ausnahmen, in erster erster Linie Geld und verdienen keines. Darum versuchen nach langen Jahren der Online-Kostenlos-Kultur die ersten Verlage, wie beispielsweise Axel Springer, wieder mit Bezahlschranken zu experimentieren. Matthias Döpfner.
Wir müssen selber den Mut haben, gute Angebote auch mit einem angemessenen Preis zu belegen und das vor allen Dingen auf diesen mobilen Endgeräten so anzubieten, dass die Menschen es wirklich haben wollen.
Und dass die Menschen auch dafür bezahlen wollen. Rupert Murdoch, der weltweit agierende Medienmogul mit einem knallharten Sinn fürs Geschäft, war einer der ersten, der Bezahlsysteme einführte, unter anderem beim Wall Street Journal.
As far as the Wall Street Journal goes,
das Wall Street Journal war die erste Zeitung, die als Bezahl-App auf den Markt kam. Das war so begeisternd und gut aussehend, dass ich merkte, dass auf dem Tablet die Zukunft liegt. Etwas Revolutionäres war dort geschaffen worden.
Die Zukunft liegt auf dem Tablet, so glaubt nicht nur Rupert Murdoch. Auf flachen Computern, die, anders als Laptops und Smartphone-Handys, nicht mehr in erster Linie als Arbeitsgeräte, sondern als Medien eigener Art wahrgenommen werden. Vor allem das iPad, die visionäre Entwicklung aus dem Hause Apple, hat es den Medienmanagern angetan. Gibt es nun endlich einen Weg für die Verleger, ihre Produkte so in die neue Zeit hinüberzuretten, dass sie weiter Geld einbringen? Das Verschenken von Inhalten war gestern. Bezahlte Applikationen für das iPad ist morgen. Springer-Vorstand Matthias Döpfner ist davon überzeugt, wie er auf der Alumni-Konferenz der Hochschule St. Gallen erzählte.
Ein Tablet wie das iPad hat zunächst mal ein Format, einen Bildschirm, eine Bildqualität, die das Konsumieren dessen, was wir machen, nämlich aufwendig inszenierte Inhalte, schöne Fotografie, wunderschöne Typografie, Grafiken, eben anspruchsvoll inszenierte Inhalte und visuelle Reize, bringen diese Bildschirme zur Geltung. Zweitens, Sie haben ein Gerät, das ganz entscheidend Sie in einer Lean-Back-Situation konsumieren können. Sie müssen also nicht arbeiten am Tisch, nach vorne gelehnt, auf der Tastatur, sondern Sie können sich zurücklehnen und ähnlich wie bei einer Zeitung oder bei einer Zeitschrift einfach blättern, genießen, sich verführen lassen. Drittens, Sie haben eine emotionale Affinität zu diesem Gerät. Ähnlich wie bei einer Zeitung. Ich höre immer wieder, dass Menschen sagen, ich habe eigentlich ein fast sinnliches Verhältnis zu einer Zeitung. Dieses Knistern des Papiers, der Geruch, diese wunderbare Tradition. Ja, mir geht das auch so. Wenn ich meinen 14-jährigen Sohn beobachte, muss ich allerdings sagen, bei dem stellt sich Sinnlichkeit wesentlich stärker ein, wenn er sein neues iPhone oder sein iPad rausholt. Und als ich einen 60-jährigen Menschen aus der Verlagsbranche, einen Zeitschriftenverleger gesehen habe, als er sein iPad hielt und das also wirklich geradezu zärtlich streichelte, es war also ein geradezu erotischer Vorgang, da wusste ich, es würde ein Erfolg werden.
Introducing The Daily, the first daily national news, entertainment and sports publication created from scratch for the iPad.
The Daily ist die erste Tageszeitung nur für das iPad. Ausgerechnet der Branchensenior Rupert Murdoch, inzwischen 80 Jahre alt, hat es entwickeln lassen. Mehr als 100 Redakteure arbeiten daran. Ein Aufwand, der deshalb so gewaltig ist, weil The Daily nicht nur einfach die Inhalte einer gedruckten Tageszeitung auf das iPad übertragen soll. Es soll austesten, was Leser von einem Nachrichtenformat erwarten, das keine herkömmliche Zeitung, keine Zeitschrift, kein Fernseh- und kein Radiokanal ist, sondern das alles zusammen.
Here's how it works. Let's start at the front page. The Daily features the following sections: News, Gossip, Opinion, Arts and Life, Apps and Games, and Sports.
Unterhaltung ist sehr wichtig bei The Daily und Interaktivität. Beispielsweise gibt es schon jetzt eine Audio-Kommentarfunktion. Das heißt, der Nutzer kann eine Bemerkung zu einem Artikel oder Video aufsprechen. Was die Werbekunden begeistern könnte, man kann mit dem iPad nicht nur lesen, schauen, hören und kommentieren, sondern auch kaufen. Und ein Vorteil für die Verleger, die Distributionskosten, sprich Druck und Vertrieb, fallen weg. Das Ende der Zeitung, wie es schon oft prophezeit wurde, könnte noch lange nicht gekommen sein. Es kommt eher noch ein neuer Vertriebsweg, nämlich das Tablet, hinzu. Und das Bild bekommt vielleicht in Zukunft mehr Bedeutung als der Text. Der deutsche Zeitschriftenverleger Hubert Burda vertritt in diesem Zusammenhang sogar die Theorie vom sogenannten Iconic Turn.
Nicht Texte, sondern Bilder bestimmen das Bewusstsein des 21. Jahrhunderts.
Vor diesem Hintergrund ist es folgerichtig, dass Hubert Burda die Videoplattform 7Load übernommen hat. Im Mediengeschäft der Zukunft lässt sich eine Abgrenzung zwischen Bild, Text und Ton nicht mehr ohne weiteres aufrechterhalten. Das Internet bringt das alles zusammen. Das heißt aber auch, alle Mediengattungen stehen jetzt in Konkurrenz zueinander. Umso intensiver werden die Verteilungskämpfe werden, die sich jetzt schon abzeichnen.
Jeden Tag sehen Millionen Menschen die Ausgaben der Tagesschau im Fernsehen und im Internet. Die Tagesschau-Smartphone-Applikation ermöglicht nun auch unterwegs und mobil einen komfortablen Zugriff auf alle Meldungen. Ob Tagesschau, Tagesthemen, Nachtmagazin, Wochenspiegel oder die Nachrichten des Informationskanals 1 Extra. Alle Sendungen können live angesehen werden. Bis zu 12 Stunden Nachrichten täglich. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Die Internetaktivitäten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind den Verlegern ein Dorn im Auge. Vor allem die sogenannte Tagesschau-App ist ein Renner bei Besitzern von internetfähigen Handys und Tablet-Computern. Und sie ist kostenlos. Der Wettbewerb werde auf Kosten der privaten Medien verzerrt, schimpfen deshalb die Kritiker. Und das, obwohl die Tagesschau-App von der Firma Cellular entwickelt wurde, einem Partnerunternehmen von Burda Digital. Doch die Bestandsgarantie des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, das hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, erstreckt sich auch auf neue Dienste mittels neuer Techniken, die künftig Funktionen des herkömmlichen Rundfunks übernehmen können. Auch in Großbritannien ist es die BBC, die auf dem Feld der digitalen Entwicklung ganz vorne mitmischt. Wie Mark Thompson, Generaldirektor der BBC, sagt, ein überlebenswichtiger Schritt. Ohne ihn wäre öffentlich-rechtlicher Rundfunk auf lange Sicht tot. Ein Opfer der Digitalisierung.
Well, I think you will
Ich glaube, langfristig würde das Fernsehen dadurch überflüssig und würde sterben. Nehmen Sie zum Beispiel die Nachrichten. Leute wollen nicht mehr nur Nachrichten zur vollen Stunde, sondern sie wollen eine Art Nachrichtenumwelt, in die sie stets Zugang bekommen, zu Hause, am Arbeitsplatz oder unterwegs mit allem, was ihnen zur Verfügung steht. Mit einem BlackBerry oder mit einem Radio. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist dafür da, die Öffentlichkeit zu bilden, zu unterrichten und mit Nachrichten zu versorgen. Und er muss investieren in Kultur, Unterhaltung und Dokumentation. Die Mittel ändern sich, aber ich glaube, die Aufgabe bleibt dieselbe und ist so wichtig wie eh und je. Deshalb sage ich, es muss eine ordentliche Kontrolle geben. Aber ich hielte es für einen Fehler, das öffentlich-rechtliche Fernsehen in einen Kasten zu stecken, damit es bleibt wie vor 10 oder 20 Jahren.
Und so fort. Ich denke, es ist ein Mistake, zu sagen, put them in the box of what they were 10, 20 years ago.
Die Nutzergewohnheiten ändern sich. Der Konsument will alles sofort. Information, Musik, Unterhaltung. Eines Tages, so sagen die Propheten des digitalen Zeitalters voraus, werden Zeitungen, Bücher, CDs, DVDs und herkömmliche Fernsehsender nur noch eine Randexistenz führen. Schnelle Downloads aus dem Netz ersetzten die herkömmlichen Datenträger, die ohnehin nur die Wohnung zustellten. Internetportale wie YouTube haben Videoclipsender wie MTV überflüssig gemacht. Sendungsportale könnten das Gleiche für die sogenannten Vollprogramme im Fernsehen bedeuten. Tim Renner.
Einerseits gewisse Sachen, die linear sind, sein müssen, sind logischerweise alle Sachen, die Live-Berichterstattung von irgendwelchen Events sind, die jetzt gerade passieren. Also sie wollen nicht über ein Tor zwei Stunden später jubeln als ihr Nachbar. Ne? Da ist ein Bedürfnis, dass das dann direkt reinkommt. Da ist natürlich auch nach wie vor eine sehr große Chance. Deshalb werden unter anderem auch Sportveranstaltungen immer teurer gehandelt, weil sie eben halt diesen Momentcharakter mitliefern können. Radio und Fernsehen werden sich daran gewöhnen müssen, dass ihre Verbreitungswege nicht mehr wirklich unterscheidbar sind von anderen Informationen, die ich mir aus dem Internet hole.
Werden Sender zu reinen Programmaggregatoren, wie Wolf Bauer, Chef der Fernseh- und Filmproduktionsfirma UFA, meint? Schon jetzt leiden die kommerziellen Sender unter digitalen Geräten, mit denen die Zuschauer Werbeblocks überspringen können. Eine neue Geldquelle sind Castingshows, bei denen die Zuschauer gegen Gebühr ihre Stimme für die Kandidaten abgeben. Und die Internetportale, in denen Sendungen noch einmal wiederholt werden, mit extra geschalteter Werbung. Leitmedium bleibt allerdings das Fernsehen bzw. der Sender, der die Marke, beispielsweise Germany's Next Topmodel, setzt. Die Zugriffe im Internet steigen von Jahr zu Jahr. Auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk bietet auf seinen Mediatheken ausgewählte Produktionen zum zeitversetzten Sehen und Hören an. Ein Trend, der in den USA schon ganz andere Dimensionen angenommen hat.
We've created Hulu. Hulu beams TV directly to your portable computing devices anytime, anywhere, for free.
Die Online-Videoplattform Hulu bietet seinen Kunden Fernsehen auf Abruf. 225 TV-Sender liefern zu und verdienen direkt an dem Werbegeld, das dort eingenommen wird. Das Premium-Programm Hulu Plus ist gegen Entgelt zu abonnieren. Ebenso ein großer Erfolg, was die Zahl der Kunden und die Einnahmen für die Sender betrifft. Einer ähnlichen Plattform, die RTL und ProSieben Sat.1 gerne gemeinsam gegründet hätten, wurde hingegen in Deutschland die Zustimmung durch das Bundeskartellamt verweigert. Es bestehe die Gefahr einer marktbeherrschenden Stellung. Ein Fehler, meint Jürgen Brautmeier, Direktor der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen.
Wenn die, die solche Fernsehprogramme veranstalten, es nicht selber machen dürfen, dann freuen sich diejenigen, die von außen kommen, die nicht Fernsehveranstalter sind, wie zum Beispiel YouTube oder Google oder Hulu, denn dann machen sie es.
Auch das internationale Beratungsunternehmen Booz & Company geht davon aus, dass internationale New Media Konzerne sich ihren Teil am wachsenden Internet-Fernsehkuchen abschneiden wollen. Apple baut das Geschäft mit Fernsehsendungen über seinen iTunes Store aus. Google will mit der Plattform Google TV Fernsehen und Netz miteinander verschmelzen. Ein Trend mit Zukunft, so der Fachjournalist Janko Röttgers im Deutschlandradio Kultur.
Netflix ist so eine Firma, die bietet DVD-Verleih per Post an. Und seit 3 Jahren gibt es von Netflix allerdings auch eine Online-Komponente. Das heißt, Kunden können sich darüber Spielfilme und Fernsehshows anschauen. Und das kommt relativ gut an. Netflix hat gerade neue Zahlen veröffentlicht und die besitzen mittlerweile 15 Millionen zahlende Kunden und 60% dieser Kunden greifen auf dieses Online-Video-Angebot auch zu. Und einer der Schlüssel zum Erfolg von Netflix ist eigentlich, dass sie sich relativ früh darum bemüht haben, dass ihre Inhalte auch jenseits des PCs, dass man sich die auch am Wohnzimmer anschauen kann. Es gibt für Netflix eben auch eine iPad-Anwendung. Man kann sich die Sachen aber auch auf der Wii anschauen oder auf der PlayStation oder auf der Xbox. Und bis zum Jahresende will die Firma ihr Angebot auf mehr als 100 Endgeräten verfügbar haben.
Zudem hat sich Netflix in diesem Jahr für 100 Millionen Dollar die Rechte an einer Hollywood-Serienproduktion gesichert. House of Cards von Regisseur David Fincher wird das erste solcher Premium-Angebote sein, das zuerst im Internet zu sehen sein wird. Der Internet-Clip-Anbieter YouTube will, so berichtete das Wall Street Journal, 20 Internetkanäle einrichten, auf denen er professionell produziertes Fernsehen einstellen will.
The book business hasn't changed very much in the past 500 years. Someone writes a book, someone publishes it.
Alles sofort und überall. Das macht auch vor dem Buch nicht Halt. In den letzten 500 Jahren war das Buchgeschäft mit Ausnahmefällen klar strukturiert. Hier der Autor, dort der Verleger. In der digitalen Welt ändert sich das. Nicht nur kann jeder Autor leicht zum Verleger seiner selbst werden. Online-Buchhändler und der Vertrieb sogenannte E-Books bedrohen die herkömmlichen kleineren Buchhandlungen in ihrer Existenz. Aber auch die Autoren wie viele andere sogenannte Inhalteanbieter, unter anderem Journalisten und Fotografen, fürchten um ihr Urheberrecht. In Sekundenschnelle lassen sich große Datenmengen kopieren, legal wie illegal. Dass Kopierschutz das Geschäft nicht schützt, musste die Musikindustrie schmerzhaft erfahren. Kopierschutz, so argumentiert der Autor und Produzent Tim Renner, ist immer kontraproduktiv.
Der Kopierschutz bestraft den Ehrlichen. Das Schlimmste, was sie machen können, ist doch, wenn sie eine illegale Konkurrenz haben, die ja nun mal eine Konkurrenz ist, ihr Produkt künstlich schlechter zu machen als das, was es auch noch umsonst gibt. Dann kann ihr neues Geschäftsmodell gar nicht fliegen, dann können sie gar nicht gewinnen. Das Problem beim Kopierschutz besteht darin, dass er die Verwendung einschränkt. Hinzu kommt, dass jeder Kopierschutz knackbar ist. Ein Kopierschutz kann immer nur dann technisch greifen, wenn ich ein Schloss und den Schlüssel zusammen ausliefere. Denn sonst wird sich auf keinem Gerät das kopiergeschützte Material nutzen lassen. Wer findig ist, muss sich also nur die Datenmengen angucken und wird, wenn er sucht, immer Schloss und Schlüssel finden. Egal, wie gut ich den verstecke. Bei großen Datenmengen, Spiele, Filme, dauert es halt ein bisschen länger. Bei geringeren Datenmengen, Musik-CDs, geht es ein bisschen schneller. Also es funktioniert nicht mal.
Anscheinend, so sagen Experten, werden sich zwei Arten von Märkten dauerhaft etablieren. Ein illegaler Downloadmarkt für alle Nutzer, die zwar Zeit, aber kein Geld haben, und ein legaler Markt für all die, die Geld, aber keine Zeit haben. Und die Suche nach erfolgreichen Geschäftsmodellen für Journalismus in der digitalen Welt wird noch eine Weile weitergehen. Bislang steht die Bezahlstrategie eines Rupert Murdoch, dem kostenlosen Modell, beispielsweise der Huffington Post, gegenüber.
Sie haben Post.
Für 350 Millionen Dollar hat AOL die linksliberale Internetzeitung gekauft. Deren Gründerin Arianna Huffington soll nun eine umfassende Nachrichten- und Unterhaltungsplattform aufbauen. Bislang zählt die Post 25 Millionen Nutzer im Monat. Mittelfristig sollen es 250 Millionen werden. Ein Ableger der Post, speziell für Großbritannien, befindet sich bereits in Planung. Bezahlt werden soll das hauptsächlich aus Werbung, eine Vorstellung, von der sich Rupert Murdoch schon vor zwei Jahren verabschiedet hat.
The fact is, there's not enough advertising in the world to go around to make all the websites profitable.
Es gibt nicht genug Werbung auf der Welt, um alle Webseiten profitabel zu machen. Die deutschen Verlage fordern deshalb von der Politik ein sogenanntes Leistungsschutzrecht für ihre Inhalte im Netz. Ihnen ist es ein Dorn im Auge, dass eine Suchmaschine wie Google mit ihren Artikeln Geld verdient. Matthias Döpfner, Vorstandsvorsitzender des Springer Verlages.
Ich finde, es ist in der Tat eine Frage, welches Verhältnis man zu Eigentum hat. Ich finde, dass Eigentum sich nicht nur an der Dinglichkeit eines Wertes oder eines Gegenstands festmachen kann. Ich bin in der Tat sehr streitbereit für die Berechtigung von geistigem Eigentum zu kämpfen. Ich glaube, dass Gedanken, Inhalte, Wissen, Erkenntnisse mindestens genauso wertvoll sind wie Sachen. Und warum man nur für Sachen bezahlen soll, aber für Dienstleistungen, für Wissen, für Erkenntnisse, für geistige Arbeit nicht, verstehe ich nicht. Und ehrlich gestanden, wollen wir denn wirklich, also hätten wir uns Goethe als Taxifahrer gerne vorgestellt, weil er im Hauptberuf nichts verdienen kann mit seiner Schreiberei?
Journalistenvertreter und Internetaktivisten argumentieren dagegen, dass ja gerade nicht der arme Lohnschreiber von einem Leistungsschutzrecht profitierte, sondern allein die Verlage selbst. Dieser vertreiben zwar journalistische Inhalte, sind aber de facto nicht deren Urheber. Springer, Bertelsmann oder auch Rupert Murdochs News Corp erwirtschaften Jahr für Jahr sehr hohe Gewinne. Bei gleichzeitigem Sparen an den redaktionellen Inhalten, deren Wert sie gleichzeitig beschwören, will heißen, beim Sparen an den Honoraren für ihre Autoren. Eine fatale Entwicklung, meint Tim Renner, denn langfristig könnten Verlage, aber auch einfache Journalisten, Musiker und andere, die im Netz Geld verdienen wollten, nur mit Qualität punkten.
Wir sind bereit, als Konsumenten zu zahlen für Sachen, die wir als schön und einfach empfinden. Bei Kultur- und Medienproduktionen kommt sicher dann noch dazu, die sehr, sehr gut betreut sind. Also wo ich mich sehr gut beraten und aufgehoben fühle, die auch eine kulturelle Heimat für mich ausstrahlen. Und da ist durchaus das neue Geschäftsmodell sowohl für Sender, für Medienanbieter aller Formen, für Verlage gegeben.
Die moderne Medienwelt hat schon etliche finanzielle Krisen bewältigt. Vor 75 Jahren etwa stürzte die Einführung des Radios, übrigens wie das Internet eine militärische Entwicklung, die Plattenindustrie fast in den Ruin. In den 50er Jahren brach durch die Einführung des Fernsehens weltweit der Werbemarkt bei Zeitungen vorübergehend ein. Überlebt haben sowohl die Musikindustrie als auch die Zeitungen. Mit neuen Produkten wie beispielsweise der Langspielplatte und der Verbesserung alter Produkte, wie etwa durch die Einführung von farbigen Beilagen bei Zeitungen. Vielleicht sollten sich Medienmanager und sogenannte Inhalteanbieter ein Beispiel am Optimismus des 80-jährigen Rupert Murdoch nehmen. Dann wird es mit den Herausforderungen durch die Digitalisierung auch klappen.
The world moves on and changes.
Die Welt dreht und ändert sich. Ich liebe das News-Business, die Kommunikation mit Menschen. Und es ist mir egal, ob sie über das Fernsehen geschieht, über das Radio, das Internet oder eine neue Übertragungsform.